Beim Anti-NATO-Gipfel hier in Straßburg sitze ich gerade mit Claudia Heidt, einer Spezialistin unter anderem auch für Afghanistan, der Informationsstelle Militarisierung. Hat überhaupt noch jemand einen Überblick, wie viele Truppen die NATO und befreundete Partner in Afghanistan unterhalten?
Es ist tatsächlich in der Zwischenzeit sehr, sehr schwierig geworden, rauszufinden, wie viele Truppen in Afghanistan sind. Die sind in der Zwischenzeit fast alle unter dem ISAF-Mandat, relativ wenige noch unter dem OEF-Mandat. Wir haben insgesamt mit ISAF und OEF-Truppen wahrscheinlich zurzeit etwa 70.000 Truppen in Afghanistan. Und nun sollen ja durch den NATO-Gipfel noch weitere dazukommen.
Haben Sie da einen Überblick, wie viele das sein sollen?
Obama hat ja bereits angekündigt, dass 21.000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan kommen sollen. Das sind aber US-amerikanische Soldaten. Und jetzt auf dem NATO-Gipfel wurden aus den anderen NATO-Staaten weitere 5.000 versprochen. Es wird auch zusätzlich 600 deutsche Soldaten geben, die in Afghanistan eingesetzt werden sollen. Das wird für die deutsche Regierung übrigens ein Problem machen, weil sie in der Zwischenzeit bereits 3.900 Soldaten in Afghanistan hat. Mit 600 zusätzlichen sind wir bei 4.500. Das ist auch bereits die Mandatsobergrenze dessen, was der Bundestag genehmigt hat. Und ob dann bei weiteren Zwischenfällen das Ganze noch ausreichen wird, ist klar. Es heißt, wir müssen damit rechnen, dass die nächste Erhöhung dieser Mandatsobergrenze auch noch kommen wird. Das für die deutsche Politik spielt das, was jetzt auf uns zukommt, eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, es werden also, wenn das alles so umgesetzt wird, 26.000 zusätzliche Soldaten kommen. Das nähert sich dann, wenn man grob mitrechnet, langsam mal 100.000 Soldaten an. Und wenn man dann vergleicht, dass die sowjetische Armee am Ende, kurz bevor sie abziehen musste, 150.000 Soldaten hatte, merkt man, dass es langsam die gleichen Dimensionen bekommt und aus meiner Sicht die gleichen Dimensionen des Scheiterns. Es wäre sinnvoll, dass die NATO jetzt sich eingesteht, dass sie verloren hat, bevor sie auf gleichem Niveau scheitert, wie es die Sowjetunion tut, aber die Einsicht sehe ich nicht.
Was sollen 100.000 Soldaten in diesem zwar unüberschaubaren, aber relativ kleinen Land, was machen die da?
Das ist eine spannende Frage. Ich bin mir auch nicht sicher, was sie nun tatsächlich tun, weil praktisch verwalten sich diese Soldaten eigentlich nur selber. Es gibt 80% der Soldaten, die kaum mehr sehen als ihre eigene Kaserne. Das zeigt natürlich, wie machtlos eigentlich ein Militärapparat ist, der teilweise auch beamten- und regierungsmäßig funktioniert und sehr viele Sicherheitserwägungen hat, die gar nicht Sicherheit der Bevölkerung sind, sondern nur Eigensicherung sind. Also aus meiner Sicht ist es militärisch überhaupt nicht machbar, aber es gibt die Illusion dahinter, dass es militärisch machbar ist.
Spielt auch eine Gefahr mit zukünftigen Entwicklungen in Pakistan eine Rolle?
Ja, also es ist ja in der Zwischenzeit kein Geheimnis mehr, dass die US-Amerikaner mit Drohnen, also mit bewaffneten und unbemannten Flugzeugen Ziele angreifen, hunderte von Menschen dabei ums Leben kommen und dass das in der Zwischenzeit auch ganz klar als Teil der Strategie der US-amerikanischen Regierung gesehen wird. Das ist zwar nicht Teil der ISAF, also der Allianz in Afghanistan, aber es ist faktisch mit eingebaut, sowohl in die Bedrohungsanalysen als auch in die jeweiligen Kommandostrukturen. Öffentlich nicht, aber faktisch eben schon. Schlussendlich ist es ein Einsatz, ein Krieg und eine totale Destabilisierung, die regional verheerende Auswirkungen haben kann.
Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung?
Wenn die NATO nicht abziehen wird, wird Afghanistan immer noch stärker in den Bürgerkrieg reingetrieben, als es ohnehin jetzt schon der Fall ist. Finde ich übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, der immer gesagt wird, wenn die NATO abzieht, wird es einen Bürgerkrieg geben in Afghanistan. Gibt es aber faktisch jetzt bereits. Dieser Bürgerkrieg findet eben statt zwischen den Truppen von Karzai, zwischen der afghanischen Armee auf der einen Seite und dann afghanischen Aufständischen auf der anderen Seite. Weil die ISAF-Truppen sich in der Zwischenzeit zumindest versuchen, selber nicht mehr die Hände schmutzig zu machen, sondern ihre Hilfstruppen vorzuschicken und nur noch einzelne Armeen in den quasi einheimischen Truppen mitzuhaben. Das ist so ein altes Kolonialkonzept, was hier wieder neu aufgelegt wird. Was allen Widerstand vereinigt, ist ihre Opposition zu dieser Zentralregierung. Und dass der Westen nun versucht hat, in Afghanistan eine Zentralregierung aufzubauen, wo es in Afghanistan über Jahrhunderte nie eine wirkliche Zentralregierung gegeben hat, sondern immer bestenfalls quasi eine repräsentative Figur als König oder Präsident oder wie auch immer, der aber nur dann überleben konnte, wenn er den regionalen Machthabern relativ viel Autonomie gelassen hat und er dann als Kopf nach außen hin akzeptiert wurde, aber niemals als starke Ordnungsmacht im Inneren. Nun so ein zentralistisches, französisches Demokratiemodell zu übernehmen für dieses Land, das verstehe ich nicht. Das kann nicht funktionieren in diesem Land und allein deswegen muss es schiefgehen, diese Form der Kontrolle von außen.
was sich vielleicht bei den kommenden Wahlen in Afghanistan niederschlagen wird?
Also es ist jetzt schon absehbar, dass während der Wahlen und im Vorfeld der Wahlen in Afghanistan die Unruhen noch zunehmen werden. Das liegt schlichtweg daran, dass für die meisten Menschen in Afghanistan in der Zwischenzeit Karzai ein Symbol ist der Besatzung. Sie sehen ihn nicht mehr als ihren Präsidenten, sondern als eine Marionette der Besatzung. Entsprechend gibt es starken Widerstand dagegen, dass er wahrscheinlich bei diesen Wahlen wieder gepusht wird, gedrängt wird in eine Position, in den ihn die eigene Bevölkerung nicht haben will. Entsprechend wird es garantiert Zwischenfälle bei dieser Wahl geben und entsprechend ist auch die ISAF, ist die NATO dabei, ihre eigenen Truppen noch rechtzeitig vor den Wahlen zu erhöhen.
Also er hat keine Akzeptanz in der Bevölkerung mehr, weil er natürlich als ein Verbündeter der US-Amerikaner gilt, aber auch aus anderen Gründen?
Der nächste Grund dafür ist, dass es klar ist für die Bevölkerung, wie eng er verstrickt ist in Korruptionsstrukturen. Sein Name steht für Korruption, seine ganze Familie profitiert von Korruption, profitiert von Drogenhandel. Und das Faszinierende daran ist, es gibt ja angeblich Bekämpfung von Drogenanbau und von Drogenhandel. Komischerweise werden aber nur Felder von Kleinbauern, die wahrscheinlich vergessen haben, die entsprechenden Schmiergeldzahlungen zu leisten, niedergebrannt. Komischerweise werden nur kleine Köpfe in Gefängnisse gebracht und der Handel als solcher läuft ungebremst weiter und das kann nur funktionieren mit Unterstützung von oben, mit Unterstützung aus dieser Regierung. Das fällt nicht nur jemand, der von außen auf das Land guckt, auf, sondern Menschen vor Ort noch viel mehr. Allein deswegen hat er keinerlei Akzeptanz mehr. Er ist wirklich ein Symbol sowohl für Korruption als auch für Besatzung.
Was müsste grundlegend anders passieren, damit es eine friedlichere Entwicklung in Afghanistan gäbe?
Ein ganz wichtiger Schritt ist zu schauen, welche Probleme haben die Menschen vor Ort. Das wichtigste Problem ist das Problem Armut. 2/3 der Menschen in Afghanistan sind arm, wissen von heute auf morgen nicht, wie sie ihre Familie ernähren sollen, wie sie arbeiten sollen, wovon sie leben sollen. Das heißt, der erste Schritt ist, den Menschen eine Perspektive zu geben für eine ökonomische Entwicklung. Das wird nicht ohne Hilfe von außen funktionieren, aber das kann nicht funktionieren mit den Rezepten, die jetzt gerade gemacht werden. Der Westen hat an Afghanistan sein neoliberales Wirtschaftsmodell exportiert, was ja für ein agrarisch strukturiertes Land, was keine industrielle Landwirtschaft hat, nicht funktionieren kann. Wie sollen Bauern die Weizen in Afghanistan anbauen, die das von Hand machen mit ihren Ochsen oder Eseln? Wie sollen die in der Lage sein, konkurrenzfähig zu sein zu Massenexporten, die aus den USA oder aus Europa kommen? Also es braucht einen geschützten Wirtschaftsraum, der sich selbst auch entwickeln kann. Und eine Regierung, die in der Lage ist, diesen Schutz auch aufrechtzuerhalten und die es auch will, diesen Schutz aufrechtzuerhalten für die eigene ökonomische Entwicklung. Momentan gibt es auch das Problem, dass jede Schneiderin, die mühsam gelernt hat, ihre eigenen Kleider herzustellen, zu verkaufen, keine Chance mehr hat, das in ihrer Region zu machen, sobald die Straßen ausgebaut sind und sobald die Importe aus anderen Ländern in Afghanistan ankommen. Sie brauchen wirklich eine ökonomische Entwicklung von unten, die Ausbildung der Menschen dafür und eben auch einen Schutz der Entwicklung in diesem Land. Dafür weiter Gelder zur Verfügung zu stellen, Menschen zu befähigen, das zu machen, ist, glaube ich, das, was notwendig ist, um dieses Land perspektivisch zu befriedigen.
Warum passiert das nicht?
Es besteht einfach kein Interesse daran. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, würde Afghanistan unabhängig machen. Das würde Afghanistan in die Lage versetzen, selbst seine Zukunft zu bestimmen. Und genau das ist ja nicht gewünscht. Es wird gewünscht, dieses Land als Brückenkopf in dieser zentral wichtigen Region, in der Region zwischen Ölvorräten auf der anderen Seite, zukünftigen Konsumenten wie China oder Indien auf der anderen Seite. Und ein unabhängiges Afghanistan würde natürlich auch ein starkes politisches Gewicht in dieser Region haben. Das ist nicht gewünscht. Der Westen wünscht sich dort seinen eigenen Brückenkopf. Und deswegen denke ich, wir müssen eine andere Politik hier machen. Wir müssen eine andere Politik in Deutschland, in Europa, in der NATO haben. Am besten gar keine NATO haben. Nur so hat Afghanistan eine Zukunft.